Ja, der Sonntag litt Tare. Freut euch. Können sich alle freuen? Ein Bericht aus dem Verein Hoffnungsträger Ost. Dort habe ich gelesen, Privolje, eine kleine ostukrainische Stadt, liegt nahe der weithin und weiterhin umkämpften Frontlinie und war in der Vergangenheit auf dramatische Weise auch direkt von Kampfhandlungen betroffen. Man sieht zerstörte, leerstehende Gebäude. Selbst die Schule wurde von einer Rakete getroffen. Durch den Krieg sind Armut und Arbeitslosigkeit über die Menschen hereingebrochen und viele sind aus der Stadt und aus der ganzen Region geflohen. Auch die christliche Gemeinde ist betroffen. Fast alle Christen waren geflohen. Das Gemeindehaus verfiel und wurde zu einem weiteren Symbol des Verfallens und der Hoffnungslosigkeit in dieser Stadt. Einen anderen Bericht habe ich gefunden, der ukrainischen Bibelgesellschaft. Dort heißt es, die Bedingungen in Cherson sind aktuell sehr schwierig. Beispielsweise wird das Brot knapp, denn die Brotfabriken haben aufgehört zu arbeiten. Doch neben den physischen und wirtschaftlichen Aspekten gibt es auch geistliche Not. Es gibt so viele traumatisierte Menschen, so viele, die Verluste erlitten haben von Familienmitgliedern, Freunden, ganz zu schweigen von ihrem Besitz. Es bedarf wohl keiner weiteren Aufzählung über das Leid, was mit dem Krieg vor unserer Haustür verbunden ist. Viele Nachrichten bekommen wir auf unterschiedlichen Kanälen frei Haus, jeden Tag. Woher aber kommt Hilfe, die nicht neues Kriegsmaterial liefert, sondern den Krieg beendet? Wohl nicht ohne Hintergedanken, fragte unlängst ein Journalist des Nachrichtenmagazins Stern die Bischöfin der lutherischen Nordkirche in Hamburg. Frau Freers, im Vaterunser beten die Christen, erlöse uns von dem Bösen. Hört Gott die betenden Menschen in der Ukraine? Gibt der für heute vorgeschlagene Predigttext des Propheten Jesaja im 54. Kapitel in den Versen 7 bis 10 eine Antwort? Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Frau Bischöfin wäre vermutlich glücklich über diese Antwort in dem Bibeltext. Das ist doch genau das, was Menschen brauchen. Hoffnung. Demzufolge antwortete sie auf die Frage des Journalisten, ob Gott solche Gebete hört. Ich bin sicher, dass er sie hört. Dass das Böse durch das Gute überwunden wird, ist ja eine zentrale Botschaft des Christentums. Was ist das doch für ein schöner und einfacher Predigttext, den man eigentlich unkommentiert sofort mit einem Amen schließen könnte. Aber mindestens ich bezweifle, ob der Text damit ausreichend ins Licht der Glaubensgeschichte und unserer Gegenwart gestellt ist. Ich richte heute Abend drei Schlaglichter auf und in diesen Text. Zum Ersten: Nichts Neues unter der Sonne. Der Mensch ist immer noch Mensch, aber auch Gott ist immer noch Gott. Ein zweites. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ein drittes. Mein kurzes Leben ist in der Hand des ewigen Gottes. Zum ersten. Nichts Neues unter der Sonne. Der Mensch ist immer noch Mensch, aber Gott ist immer noch Gott. Als ich den vorgeschlagenen Predigttext las zum ersten Mal, den ich mir bekanntlich nicht aussuche, wanderten meine Gedanken unbeabsichtigt, aber wie von selbst, wie eben gehört, in die Ukraine. Wie mag ein Prediger dort diesen Text auslegen, soweit er überhaupt noch eine Kirche oder einen Raum für eine Predigt hat? Vor ihm sitzen nur noch Frauen, viele mit ihren Kindern und wenige alte Männer. Man sieht ihnen an, was sie durchmachten und durchgemacht haben, besonders denen, die nicht nur ihr Dach über dem Kopf verloren haben. Die Plätze jener Familienmitglieder bleiben leer, die es nicht mehr in den Bunker geschafft haben und starben oder an der Front fielen. Und dann fällt von der Kanzel so ein Satz: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Klingt das nicht wie eine kleine Unaufmerksamkeit Gottes, wie wir sie von uns kennen? Da habe ich mal kurz nicht aufgepasst und schon ist es passiert. Ups. Das muss doch in den Ohren der Betroffenen mehr als nur Unverständnis auslösen, oder? Da ist dann auch noch im Bibeltext vom Erlöser die Rede, von einem Bund des Friedens, als wäre das noch alles nicht genug, wird dann noch von Gott als dem Erbarmer geredet. Und nein, es trifft nicht nur jene, wie eben gehört, für die Gott nicht existiert, sondern auch die Beter, die sich auf ihn verließen. Vielleicht kommt man ja aus der gedanklichen Misere heraus, wenn man weiß, dass dieser Text des Propheten Jesaja schon mehr als 2600 Jahre alt ist. Also so gesehen ist er doch veraltet. Kann man ihn einfach so mit in die Gegenwart für uns moderne Menschen nehmen? Oder ist er nur noch das sichtbare Licht eines längst untergegangenen Sterns, den wir immer noch am Abendhimmel bewundern? Werfen wir einen Blick in die Zeit dieses Textes und des Propheten Jesaja. Und das Ergebnis vorwegnehmend, könnte man mit dem biblischen Buch der Prediger genau das feststellen: nicht nur im Westen nichts Neues, sondern nichts Neues unter der Sonne. Wenn wir uns heute über die verschiedenen Interessen der europäischen Staaten im Ukraine-Krieg aufregen oder vielleicht wundern, dass dadurch die Spaltpilze, die eine wirklich geeinte EU auch in Zukunft verhindern werden, so ist das keine andere Situation als jene in Israel nach dem Tod Salomos im 9. 10. Jahrhundert vor Christus. Zwei Reiche entstanden damals, das Nordreich und das Südreich, Juda. Um etwa 720 wurde das Nordreich durch die damalige Weltmacht Assyrien erobert. Die israelischen Könige nahmen es seinerzeit nicht mehr so genau mit dem Gottesglauben und führten teilweise heidnische Praktiken und Götter ein. Nichts anderes geschah dann später im Südreich Juda, der Heimat des Propheten Jesaja. Auch dort war im Alltagsleben der Glaube der Väter nicht mehr der alleinige Maßstab des Handelns. Die Moral war an die Lebensfreude gebunden und das Geschäftsleben an den Profit. Genau darin lag der Grund für den Untergang des Landes in biblischer Sicht und den im Text genannten Zorn Gottes. Die Judäer empfanden das natürlich nicht so, denn ihre äußere Frömmigkeit stimmte ja. Der regelmäßige Gang zum Tempel gehörte sogar dazu. Die Propheten hatten immer gegen diese Doppelmoral gekämpft und gesprochen. Aber, wie wir wissen, sie wurden weitgehend nicht gehört. Unter ihnen eben auch ein gewisser Jesaja. Doch dann änderten sich die politischen Machtverhältnisse im 6. Jahrhundert vor Christus plötzlich erneut. Die Babylonier eroberten unter König Nebukadnezar den vorderen Orient und besiegten die herrschenden Großmächte Assyrien und Ägypten. Im Gefolge zerfiel auch das Südreich, das sich politisch, wir würden heute sagen, verzockt hatte. Sogar der Tempel Gottes wurde vernichtet. Um ihre Herrschaft zu festigen, machten die neuen Herrscher nichts anderes, als es heute in militärisch besetzten Gebieten üblich ist. Die Bevölkerung wurde ausgetauscht, alle Leute verschleppt, auch Kinder. Und viele der einstigen Bewohner mussten ins Exil. Und hinter dieser so kurzen Beschreibung, die wir mal ebenso hören, verbergen die Jahrtausende die Leidensgeschichte der Menschen, die sich damit verbanden. Damals wie heute gilt, Mensch bleibt Mensch. Der Pfarrer und Theologieprofessor Joachim Conrad, dem ich einige Einsichten in meiner Vorbereitung auf diese Predigt verdanke, stellte nüchtern fest, Geschichte ist der immer erneute Turmbau zu Babel auf der Grundlage menschlicher Hybris und führt in die menschliche Schuld. Sollte Gott, der Schöpfer dieses Menschen, nicht vielleicht nicht nur einen Augenblick zornig sein? Die Sintflut war, wir kennen sie alle, der große Paukenschlag. Aber immer wieder bekommt nach der biblischen Überlieferung das Volk Israel die Quittung für seine Gottvergessenheit. Im Blick auf den Text mit einer in unseren Kreisen sicher noch bekannten Band, jedenfalls die meisten Leute über 40 kennen sie, es begann für das Volk Juda die Zeit bei the Rivers of Babylon. Das dortige Exil und damit für das Volk ein Leben unter fremder Herrschaft dauerten aber nicht nur ein paar Wochen, sondern einige Jahrzehnte. Was man hier wiederum so locker erzählt, bringt uns sicher nicht der Not und der Verzweiflung näher, die sich für die einzelnen Menschen damit verbanden. Und über allem stand natürlich die Frage, die alle sich stellen, die an Gott glauben. Wo ist er eigentlich jetzt? Warum hilft er nicht? Wir erinnern uns an den Journalisten des Stern. Und da kommt jemand in diese Situation in Babylon hinein, der Hoffnung im Gepäck hat. Hoffnung auf gewaltige positive Veränderungen. Wir nennen diesen Propheten Jesaja. Doch solche Leute wie ihn hatte man gewiss auch vorher schon jahrelang gehört. Sein Name, Jesaja, ist schon ein Erlösungshinweis. Er bedeutet so viel wie Hilfe ist Jahwe, Hilfe ist bei Gott. Oder sogar, als wäre es schon geschehen, geholfen hat Jahwe. Aber dafür sprach nichts in jener Zeit. Mag am Anfang noch die Hoffnung auf positive Veränderung gestanden haben. Aber wenn sich ein Menschenleben lang nichts tut, ist die Glut der Hoffnung doch schließlich bei jedem erloschen, oder? Von 100.000 deutschen Soldaten, die nach der Schlacht um Stalingrad in russische Gefangenschaft gerieten, kamen nur 6.000 viele Jahre später zurück in die Heimat. Wie viele Christen mögen unter den anderen gewesen sein? Hatten sie vor ihrem Tod auch mal den Jesaja-Text gelesen? Ein Soldat schreibt dazu in einem Feldpostbrief an seinen Vater, einem evangelischen Pfarrer: Ich habe Gott gesucht in jedem Trichter, in jedem zerstörten Haus, an jeder Ecke, bei jedem Kameraden, wenn ich in meinem Loch lag. Und am Himmel. Gott zeigte sich nicht, wenn mein Herz nach ihm schrie. Die Häuser waren zerstört, auf der Erde waren Hunger und Mord, vom Himmel kamen Bomben und Feuer. Nur Gott war nicht da. Nein, Vater, er meint seinen leiblichen Vater, es gibt keinen Gott. Und wenn es doch einen geben sollte, dann gibt es ihn nur bei euch, in den Gesangbüchern und Gebeten, den frommen Sprüchen der Priester, der Pasteure, dem Läuten der Glocken und dem Duft des Weihrauchs, aber in Stalingrad nicht. Wer ihn kennt, Friedrich Nietzsche lässt grüßen. Gott ist tot. Übrigens, interessant ist, dass das Volk Israel anders als alle anderen Völker des damaligen Orients ihren Gott nie ganz fallen ließen oder an seiner Existenz zweifelten. Seinerzeit ließen die Menschen ihre Götter immer dann fallen, ja, wenn sie ihren Job in menschlicher Erwartung nicht gemacht hatten und das Volk besonders im Krieg beschützten. So etwa erging es dem Gott Marduk bei den Assyrern. Als die von der Weltbühne abtraten, spielte auch Marduk keine Rolle mehr. Aber wer wollte dem Mann aus Stalingrad seine Gedanken über Gott verdenken? Und wer dem zitternden ukrainischen Soldaten im Dauerbeschuss von Bachmut? Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Aber es war genau der dich das Leben kostet. Wer bekommt das auf eine logische Reihe? Und nein, es ist nicht der Beweis für einen Gott, der nicht da ist, damals wie heute. Vermutlich hören wir kaum noch hin, wenn vom Altar aus gleich der Segen aus dem Philipperbrief gesprochen wird. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft. Hundebesitzer machen mich gelegentlich nachdenklich, wenn sie mit ihrem Hund sprechen. Nein, du sollst das nicht tun. Besonders als Jogger weiß ich dann gelegentlich etwas ungläubig. Dieser Hund hat nun eine klare Ansage. Ich kann locker gefahrlos vorbeilaufen. Aber der Hund hat im Grunde nicht verstanden, sondern nur gehört, ja gespürt eine bestimmte Tonfrequenz, die er seinem Frauchen in den eingeübten Kategorien gefällt ihr oder gefällt ihr nicht zugeordnet hatte. Kann unsere menschliche Vernunft einen Gott wirklich verstehen? Damals wie heute bleibt der Mensch übrigens als einziges Lebewesen zwar der Vernunftbegabte, der das Handeln Gottes jedoch genau damit nicht auf die Kette seiner Logik bekommt. Und Gott bleibt immer noch Gott, der seine Pläne mit dem Volk Israel, aber auch mit mir und mit dir persönlich umsetzt. Er trifft auf dieselben Menschen wie damals, unverständlich, unfriedlich, ungehorsam, unberechenbar. Der Mensch trifft seinerseits, wenn er sich Gott zuwendet, auf einen Gott, der verständnisvoll, erbarmungsvoll, friedfertig, gnädig, zuverlässig und verlässlich ist. So sagt es auch Jesaja mit ähnlichen Worten. Und er sagt noch viel mehr. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten werde. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. So dichtete einst, wie wir wissen, Paul Gerhardt ein schönes Lied. In der Tat kam das für Juda im Exil genauso. Der babylonische König erlaubte die Rückkehr des Volkes und sogar den Wiederaufbau des Tempels. Alles wird gut, so würde vielleicht Frau Bischöfin dazu sagen. Aber leider ist das nicht ganz so einfach. Man muss durchaus erwähnen, dass selbst Jesaja dieses Gute nicht mehr erlebte. Auch darf man nicht vergessen, wie schon erwähnt, dass viele im Exil an den Flüssen von Babylon starben, längst vorher. Über die Jahrhunderte betrachtet brachen sehr wohl noch manche Katastrophen über das Volk Israel herein, die ihren Höhepunkt wohl bisher in den Lagern von Auschwitz fanden. Wer wollte da befreit singen und führet alles wohl? Wo ist der gnädige Gott, der den Himmel lenkt? Aber der, so dichtete, war durchaus weder ein Schönmaler noch jemand, der nicht wusste, dass das Leid der Cantus Firmus, also die Grundmelodie dieser Welt ist. Pest und andere Krankheiten, der Tod der meisten seiner Kinder, das Leben im sogenannten Dreißigjährigen Krieg begleiteten seinen Lebensweg. Und doch kann er immer wieder mit diesem Lied ausrufen: Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Wenn wir überhaupt eine holprige Straße unserer Vernunft bauen könnten zwischen den wunderbaren Verheißungen eines Jesaja und einer ganz anderen Realität auf den Schlachtfeldern dieser Welt und ihrer anderen Krisengebiete, so müssen wir davon absehen, unsere geringe Lebenszeit zum Beurteilungsmaßstab des Weltgeschehens zu machen. Zeit, wie wir sie kennen, ist ohnehin eine Klammer um unser Leben auf der Erde, die mit dem Tod aufgelöst wird. Der russische Dichter Fjodor Dostojewski, vielleicht haben einige von euch etwas von ihm gelesen, er war anfangs ein Nihilist, jemand, der an die Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins glaubte und davon überzeugt war. Der kommt im Laufe seines Lebens, nicht zuletzt auf der Grundlage seiner menschenverachtenden Erfahrungen in russischen Straflagern, zu der Überzeugung, dass es dämonische Kräfte geben muss, die den Göttlichen gegenüberstehen. Und er erkennt, dass das Dämonische oft gut verpackt und dann gesellschaftsfähig wird. Er schreibt in seinem letzten Roman im 19. Jahrhundert, Die Brüder Karamasow: Der moderne Russe braucht zur Rechtfertigung seiner Schurkereien eine Philosophie. Ist das nicht fast eine Vorhersage auf einen gewissen Putin, der nicht zufällig seine krude Geschichtsphilosophie über den Ukraine-Krieg legt? Und kann man Kriegsverbrechen wirklich ohne Dämonie erklären und denken? Aber was ist eigentlich das Böse? Was oder wer bewegt das Messer einer 13-Jährigen in den Körper einer dann sterbenden 12-Jährigen? Wir haben von ihm gesungen eben. Der Fürst dieser Welt, Luther, oder wie es im Korintherbrief sogar ausgedrückt wird, 2. Korinther 4,4, der Gott dieser Welt, das ist nicht Putin. Aber er ist wohl gegenwärtig einer der fähigsten Mitarbeiter des Bösen, dessen Amtszeit der Bibel folgend zwar begrenzt, aber noch lange nicht zu Ende ist. Der schon erwähnte Joachim Conrad, dessen Schwester als Ärztin zusammen mit geschätzt 25.000 Menschen beim Bombardement auf Dresden 1945 ums Leben kam, sprach von einer Schicksalsmächtigkeit des Bösen. Das heißt, auch ein böses Schicksal ist nicht per se Zufall oder Pech, sondern ein mächtiges Umfangen und Umgriffenwerden. Joachim Conrad schreibt weiter: Wer mit ansehen musste, in welcher Verzweiflung Menschen ergriffen werden, mit Zittern und mit Zagen an die Macht des altbösen Feindes glauben müssen, der weiß nicht, wovon er redet. Gegen diese Mächte ist mit unserem Willen und unserer Freiheit wahrhaftig nichts getan. Aber so wenig wir Marionetten des Schicksals sind, so stellt Conrad klar, so wenig sind wir Marionetten Gottes. Anders gesagt, Gott schreibt zwar das Drehbuch unseres Lebens, aber wir bleiben in der Verantwortung für das Handeln. Bis in den letzten Moment unseres Lebens hinein, werden wir den ganzen Film unseres Lebens nie verstehen und ordnen. Noch ein Zitat: Der Sinn der Weltgeschichte liegt tief verborgen in der majestätischen Fülle des Schaffensreichtums Gottes. So formuliert es Konrad. Unsere Vernunft ist ein zu dünner Strick, um die göttliche Wirklichkeit zu uns zu ziehen, geschweige denn, sich selbst aus dem Sumpf des Bösen zu ziehen. Aber ich kann getrost, und das ist der letzte Gedanke, sagen, mein kleines Leben ist in der Hand des ewigen Gottes. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. So dichtete Paul Gerhardt in seinem Lied. Was aber ist eigentlich mein und dein Zweck und Ziel in dieser Welt? Die Richtung weisen mir die Evangelien von Jesus Christus und das Neue Testament der Gnade Gottes. Ich darf als Christ mit der Barmherzigkeit Gottes rechnen und mit seiner ewigen Gnade, die schon Jesaja verkündete. Ob ich sie zu Lebzeiten noch erleben werde oder erst nach der Schranke des Todes, bleibt offen. Ich darf aber schon jetzt in seinem Frieden leben, damit aber nicht automatisch im Frieden dieser Welt. Ein glückliches Leben, was immer das sein soll, ist keineswegs das Zubehör zum Christsein. Eher beklagen biblische Autoren, die Bibel ist voll davon, das Glück der von ihnen sogenannten Heiden und Gottlosen, die oft bis ins hohe Alter vom Leiden verschont werden. Nicht ganz leicht ist dann auch noch eine Erkenntnis Joachim Konrads zu akzeptieren. Leidensschicksale sind die eigentlichen Bewährungsproben des Glaubens. Und auch da, wo das Dunkel der Zeit unsere begrenzte Blickweite noch ganz und gar gefangen hält, gilt es darum, in der vertrauensvollen Glaubensgewissheit zu stehen. Das ist auch das für uns Undurchschaubare in Gottes Planung, was sinnvoll gesetzt und vorgesehen ist. Kaum jemand kennt abseits der Zirkuswelt, der heißt auch schon so, ein Enrico Rastelli. Rastelli, 1931 im Alter von 34 Jahren in Bergamo gestorben, nicht an Corona, sondern an einer Hirnhautentzündung. Er war ein großer Künstler. Er war der Erste, soweit ich recherchierte, der Einzige, könnt ihr mal versuchen, der mit 10 Bällen gleichzeitig jonglieren konnte. Ohne die Kontrolle auch nur über einen einzigen zu verlieren. Genauso ist Gott. Genauso sind die Bilder zu verstehen, dass unsere Haare auf dem Haupt gezählt sind. Bei einigen ist das recht leicht. Keiner von uns, die wir Ja zum Kreuz sagen, ist von Gott unbeachtet und außerhalb seiner Kontrolle. Wie habt ihr gesungen? Oder werdet ihr gleich singen? Du bist ein Gott, der mich sieht, der mein kleines Leben versteht. So werden wir es gleich vom Chor hören. Damit fasse ich zusammen, wird ja auch Zeit, nichts Neues unter der Sonne. Der Mensch ist immer noch Mensch und Gott ist immer noch Gott. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wort aus Psalm 14. Die Geschichte der Menschheit ist von vielen Fortschritten gekennzeichnet, etwa in Technik und Medizin. Wir profitieren alle davon. Nicht aber hat sich das Wesen des Menschen geändert, auch nicht das der Christen. So muss selbst Paulus in Römer 7 über sich selbst feststellen, denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Bis zum Ende der Geschichte werden Kriege den Weg von uns Menschen säumen, werden Not und Elend nicht durch den Irrglauben beseitigt, der Mensch werde dereinst schon blühende irdische Landschaften schaffen. Aber ebenso ist Gott immer noch Gott, ein Gott der Gnade und der Vergebung für den schuldigen Menschen, die ihren Höhepunkt im Kreuz von Golgatha fand, manchmal verborgen, aber allezeit gültig. Das Zweite, Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl, daran kann kein Zweifel bestehen, aber nur dann, wenn wir das unter einer Ewigkeitsperspektive sehen und ernst nehmen. Persönliches Leid wird auch Christenmenschen treffen. Ich weiß davon. Aber ebenso dürfen wir Gottes Beistand gewiss sein. Wir sind alle nur eine kleine Zeit auf der Weltbühne und Mitspieler der guten und der bösen Mächte um uns herum. Für beide Mächte haben wir Einfallstore in unserem Menschsein. Die Erlösung von dem Bösen wird jedoch erst am Ende der Geschichte kommen, nicht aber als Erfolg des menschlichen Fortschritts, in welcher Gegenwart auch immer. Mein kurzes Leben ist in der Hand des ewigen Gottes, auch daran dürfen wir nicht zweifeln. Doch mit Joachim Conrad ist ein letztes Mal daran zu erinnern, es können auch sehr schwere Dinge sein, die so an uns herankommen. Und vielleicht währt es nicht nur bis in die Nacht und wieder an den Morgen, sondern sehr viele schlaflose Nächte lang und wieder an den Morgen, bis das Fremde und Furchtbare, durchaus Unerwünschte, als Gottes Fügung in uns Eingang findet und fruchtbar wird. So werden wir unter dem Kreuz im Ring um den Glaubenssinn unserer Schicksale geformt. Das werdet ihr gleich singen. Forme mein Wesen, lenk meinen Willen und Verstand. Was auch passiert, er bleibt. Und das, was passiert, kriegen wir mit unserer Vernunft nicht auf die Reihe. Aber abschließend, so scheinen wir verlassen zu sein, in die Irre zu gehen, den Mächten und Gewalten preisgegeben zu sein und müssen es nachher beschämt und dankbar erkennen, dass eben durch solche Tiefen und Wasser Gottes Pfad führt. Genau das ist die Botschaft, die den Namen dieses Sonntags verdient. Letare, freut euch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Amen.